Stell dir mal vor, du brennst so richtig für Technik, ja? Willst unbedingt Elektrotechnik oder Informatik studieren, aber dann sitzt du da im Hörsaal und alles dreht sich um Schaltpläne, Diagramme, irgendwelche Grafiken und du kannst die schlicht nicht sehen. Wie soll das gehen? Das ist doch eine riesige Hürde, gerade in diesen MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Genau darum soll es heute bei uns gehen, in unserer Vertiefung, wie können wir Lehrmaterialien in Fächern, die so extrem visuell sind, so gestalten, dass sie auch für blinde und sehbehinderte Studierende wirklich funktionieren. Ist ja auch keine kleine Nische, ne? Weltweit, sagt die WHO, gibt's über 2 Milliarden Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.
Ja, das ist eine enorme Zahl und die Herausforderung ist wirklich fundamental.
Wir stützen uns da heute auf eine ziemlich spannende Forschungsarbeit von Diethelm Bienhaus und Michael Kreuzer, die sind von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und das Coole ist, die haben nicht nur theoretisiert, sondern aus der direkten Arbeit mit betroffenen Studierenden über mehrere Jahre hinweg ganz praktische Lösungsansätze entwickelt. So eine Art Werkzeugkasten nennen sie das, mit Patterns, also Mustern. Unsere Mission heute ist also, wir packen diesen Werkzeugkasten gemeinsam aus. Wir wollen verstehen, wie Technologie und, ja, cleveres Design helfen können, diese Barrieren zu überwinden. Und wir fragen uns, was können wir vielleicht alle daraus lernen? Auch über das Thema Inklusion hinaus. Okay, dann lass uns da mal eintauchen. Fangen wir mal beim Kernproblem an. MINT-Fächer sind ja voll von Dingen, die man sich anschaut. UML-Diagramme im Software Engineering. Die zeigen, wie Code aufgebaut ist. Oder Schaltpläne in der E-Technik, ohne die versteht man ja keine Schaltung. Selbst sowas wie KV-Diagramme zur Logikvereinfachung. Oder einfach das, was der Prof halt so an die Tafel kritzelt. Ohne Sehen ist man da doch erstmal aufgeschmissen, oder?
Absolut. Das ist die zentrale Herausforderung. Ein Screenreader, also die Software, die Text am Bildschirm vorliest, die kann zwar Worte erfassen, klar, aber die Bedeutung eines Bildes, die Struktur von so einem Diagramm, die Beziehung zwischen den Elementen, die werden ja oft durch die Position oder durch Linien dargestellt.
Ja, klar.
All das geht verloren. Die semantische Information, also die eigentliche Bedeutung, die steckt eben nicht nur im Text, sondern ganz stark im Visuellen. Viele Betroffene sind dann auf mündliche Beschreibung angewiesen. Kommilitonen oder Tutoren erklären dann, was da zu sehen ist.
Okay.
Aber das ist oft, unvollständig, vielleicht auch subjektiv. Oder es fehlt einfach der räumliche Überblick. Stell dir vor, jemand beschreibt dir am Telefon ein komplexes U-Bahn-Netz.
Oh, ja, schwierig.
Genau, das ist das Problem. Und obwohl wir internationale Abkommen haben, wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja Inklusion fordert,
stimmt,
sind blinde und sehbehinderte Menschen in MINT-Fächern immer noch stark unterrepräsentiert.
Oh.
Und fehlende Zugänglichkeit, sei es bei Lehrmaterialien oder auch Laborgeräten oder Software, das ist da ein Hauptgrund.
Verstehe.
Und die Autoren, Bienhaus und Kreuzer, die sagen jetzt nicht, hier ist die eine Lösung für alles, sondern die kommen mit einem ganzen Set an Strategien.
Ganz genau. Das finde ich auch das Starke an deren Ansatz. Die haben über 4 Jahre in Kursen wie Programmierung und technischer Informatik angestoßen durch ganz konkrete Bedarfe von Studierenden.
Ah, okay.
5 wiederkehrende Lösungsansätze identifiziert und verfeinert. Sie nennen das eben Patterns. Ähnlich wie Design-Patterns in der Softwareentwicklung, also bewährte Schablonen für typische Probleme.
Macht Sinn. Man braucht halt verschiedene Werkzeuge für verschiedene visuelle Herausforderungen. Diese 5 Muster sind, ganz grob. Erstens eine konsequente Text-zuerst-Strategie für alle Inhalte, als Fundament sozusagen. Zweitens spezielle Methoden für formale Diagramme, und zwar durch textuelle Beschreibung. Drittens die Aufbereitung von allgemeinen Grafiken für den Tastsinn, also haptisch. Viertens die Nutzung von Klang zur Darstellung von Datenreihen, Sonifikation nennt man das. Und fünftens der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, zur Generierung von Bildbeschreibungen, aber ganz wichtig, immer mit menschlicher Kontrolle.
Okay, spannend. 5 Werkzeuge. Lass uns diesen Kasten mal Stück für Stück durchgehen. Muster 1. Core of Content. Fokus auf den Kerninhalt. Klingt erstmal, ja, wie eine Binsenweisheit. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Was heißt das denn konkret? Heißt das, alle Bilder raus, nur noch Textwüsten? Das ist ja für Sehende auch nicht gerade motivierend.
Nein, nicht ganz. Es geht darum, ganz bewusst zu entscheiden, was ist wirklich wichtig für das Verständnis. Rein dekorative Bilder, also zum Beispiel so ein hübsches Symbol auf einer Folie, wo nur Fragen draufsteht. Ja, kenne ich.
Die können weg. Oder sie müssen zumindest als dekorativ markiert werden, damit Screenreader sie einfach ignorieren. Aber bei wichtigen Grafiken, da muss man genau hinschauen. Ist es ein formales Diagramm mit einer klaren Struktur, wie ein Flussdiagramm? Oder ist es eher eine freie Grafik, wie ein Foto oder eine Handskizze? Diese Unterscheidung ist nämlich wichtig für die nächsten Schritte. Der zentrale Kniff bei diesem ersten Muster ist aber, erstelle den Inhalt zuerst als reinen, strukturierten Text. Die Autoren empfehlen dafür dringend Markdown. Markdown. Okay, das kennen viele vielleicht von README-Dateien auf GitHub oder aus Foren.
Genau das. Das ist eine ganz einfache Auszeichnungssprache, die super von Screenreadern und auch von Braillezeilen, das sind die Geräte, die Text in fühlbare Blinkenschrift übersetzen, verarbeitet werden kann. Man schreibt quasi erst die pure Information, ohne viel Schnickschnack.
Moment, aber damit erstelle ich doch keine schicken Vorlesungsfolien oder Skripte im Uni-Layout. Die sollen ja auch gut aussehen.
Da kommt der zweite Teil des Musters ins Spiel. Dieser Markdown-Text, das ist die barrierefreie Basis, die Grundlage. Und für die sehenden Studierenden, die natürlich ansprechend gestaltete Materialien erwarten, nutzt man dann Werkzeuge wie Pandoc.
Pandoc, okay.
Das ist wie so ein universeller Dokumentenkonverter. Der kann aus diesem einfachen Markdown-Text automatisch optisch ansprechende PDFs, Webseiten oder auch andere Formate erzeugen. Mit Layout, Logos, allem drum und dran.
Ah, okay. Der Vorteil ist, man hat eine Quelle, die für alle funktioniert. Klingt echt clever. Eine Quelle, viele Ausgabeformate. Aber ich höre schon die Dozenten stöhnen. Das ist doch sicher mehr Aufwand, oder?
Ja.
Man muss sich mit Markdown und diesem Pandoc auskennen. Eine Toolchain, also eine Kette von Programmen einrichten. Geht da nicht die Flexibilität verloren, mal schnell eine Grafik irgendwo reinzukopieren oder eine Tabelle als Bild einzufügen?
Das ist absolut ein Punkt, den die Autoren auch nennen. Ja, es erfordert initial mehr Zeit, klar. Und man muss sich auf diese Werkzeuge einlassen. Spontanes Reinkopieren von Screenshots komplexer Tabellen geht dann halt nicht mehr. Man muss die Tabelle sauber als Text strukturieren. Aber, und das ist der positive Nebeneffekt, es zwingt die Ersteller dazu, sich viel stärker auf den eigentlichen Inhalt und dessen logische Struktur zu konzentrieren. Und das verbessert oft die Qualität der Lehrmaterialien für alle.
Okay.
Und wenn die Toolchain einmal steht, dann kann die automatische Generierung von verschiedenen Formaten am Ende sogar Zeit sparen.
Okay, das leuchtet ein. Konzentration aufs Wesentliche als Basis. Aber was ist mit den wirklich komplexen formalen Diagrammen, UML, Schaltungen? Da steckt die Info ja gerade in der Struktur, in den Verbindungen. Wie soll reiner Text das abbilden? Das ist Muster 2, richtig? Accessibility of Diagrams.
Genau. Hier schlagen die Autoren vor, spezielle textuelle Modellierungssprachen zu nutzen.
Aha.
Tools wie PlantUML oder Mermaid sind da Beispiele. Da beschreibst du das Diagramm in einer Art Code. Kannst du dir vorstellen, wie wenn du schriftliche Anweisungen gibst, wie Legosteine verbunden werden sollen?
Okay, zum Beispiel schreibst du für ein UML-Diagramm sowas wie Klasse A erbt von Klasse B, Objekt X hat eine Beziehung zu Objekt Y. Ganz vereinfacht gesagt.
Dieser textuelle Code, der ist für Screenreader und Braillezeilen super lesbar. Und für sehende Nutzer generieren diese Tools daraus automatisch das gewohnte visuelle Diagramm.
Ah.
Das Paper zeigt da ein schönes Beispiel mit einem einfachen Klassendiagramm Person, Student, Dozent. Der PlantUML-Code dafür ist erstaunlich kurz und echt verständlich. Das ist ja faszinierend, wie so eine Übersetzung zwischen Text und Bild. Aber eine Frage bleibt da für mich. Dieser textuelle Code beschreibt ja die Elemente und ihre Beziehungen, klar. Aber was ist mit der räumlichen Anordnung im Diagramm selbst?
Oft gruppiert man ja Elemente bewusst oder ordnet sie auf eine bestimmte Weise an, um noch zusätzliche Infos zu vermitteln. Geht das dann nicht verloren?
Das ist eine absolut berechtigte Frage und auch eine bekannte Herausforderung. Die rein textuelle Beschreibung kann die logische Struktur zwar gut abbilden, stimmt, aber diese intuitive räumliche Übersicht, die geht verloren. Und hier kommt dann die Verbindung zu haptischen, also fühlbaren Darstellungen ins Spiel. Das erwähnen die Autoren auch. Man kann diese Diagramme auf sogenannten Schwellpapier ausdrucken.
Schwellpapier?
Ja, das ist ein Spezialpapier. Da werden schwarze Linien oder Flächen durch Hitze erhaben und damit tastbar.
Ach, cool.
Oder man nutzt 3D-Druck, um Modelle zu erstellen. Es gibt sogar dynamische 2D-Braille-Displays, die mit kleinen Stiften Muster erzeugen können, die sich ändern, quasi ein fühlbarer Bildschirm. Aber die sind extrem teuer.
Okay, das führt uns ja direkt zu Muster 3, Accessibility of Graphics. Das kümmert dich dann um alle anderen Arten von Bildern, also auch Fotos, freihändige Skizzen, Karten, sowas. Genau, hier ist der erste Schritt wieder, eine gute textuelle Alternative anbieten. Das kennt man ja als Alttext von Webseiten.
Stimmt, ja. Die WCAG, also die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, fordern das schon lange. Diese Beschreibung sollte halt den Inhalt und den Zweck des Bildes gut wiedergeben. Was hier spannend ist und schon auf Muster 5 vorausweist, solche Beschreibungen können inzwischen auch erstaunlich gut von KI-Systemen vorgeschlagen werden.
Ah, okay.
Aber oft reicht Text allein nicht, gerade bei komplexen Grafiken. Und dann kommt wieder die taktile Wahrnehmung ins Spiel, also das Fühlen. Dafür müssen die Grafiken aber meist stark vereinfacht werden. Farben werden zu Mustern oder entfallen ganz. Es geht um klare Konturen, Linien. Details müssen reduziert werden, damit das Ganze fühlbar bleibt.
Macht Sinn.
Die Autoren erwähnen eine Software namens Punktbilder, die an ihrer Hochschule entwickelt wurde, um Grafiken genau für solche taktilen Ausgaben aufzubereiten. Es gibt auch Initiativen wie von ProBlind, die bauen richtige Datenbanken mit fertigen, taktilen Grafiken auf.
Aber diese taktilen Displays oder die Spezialdrucker für dieses Schwellpapier, das klingt jetzt schon ziemlich teuer und kompliziert. Ist das überhaupt eine realistische Option für den breiten Einsatz an Hochschulen? So flächendeckend?
Die Kosten und die Komplexität von spezialisierter Hardware sind definitiv ein Faktor, das kann man nicht wegdiskutieren. Dynamische Braille-Displays, wie gesagt, sehr teuer. Schwellpapierdrucker sind erschwinglicher, aber das Papier selbst kostet natürlich auch.
Mhm.
3D-Druck wird zwar immer zugänglicher, braucht aber Zeit und auch Know-how. Es ist also nicht trivial, klar. Aber es zeigt eben, dass man über reinen Text hinausdenken muss. Und manchmal helfen ja schon vereinfachte Strichzeichnungen oder eben die Konzentration auf das Wesentliche, auch für die taktile Umsetzung. Es ist immer ein Abwägen von Aufwand und Nutzen, ganz klar.
Verstanden. Wir haben jetzt Text und Tasten quasi abgedeckt. Aber das Paper hat ja noch mehr im Köcher. Muster 4 klingt besonders spannend. Sonification of Time Series. Also Daten hörbar machen. Das musst du mir genauer erklären. Wie funktioniert das?
Ja, Sonifikation. Stell dir vor, du hast Messdaten über die Zeit. Zum Beispiel die Temperaturkurve über einen Tag. Oder, wie im Paper als Beispiel gezeigt, die Spannung beim Aufladen eines Kondensators in einer elektrolytischen Schaltung, so ein RC-Glied.
Okay.
Normalerweise zeichnet man das ja als Graph, also eine Linie in einem Koordinatensystem. Bei der Sonifikation werden diese Datenpunkte jetzt in Klang umgewandelt. Man kann zum Beispiel den Wert des Datenpunkts auf die Tonhöhe legen. Hohe Werte klingen hoch, niedrige Werte tief. Und die Zeitachse wird dann einfach abgespielt.
Ah, okay. Man kann aber auch andere Klangparameter nutzen. Lautstärke, vielleicht die Klangfarbe, also verschiedene Instrumente für verschiedene Kurven. Oder sogar die Position im Stereoklangbild, links oder rechts, um noch zusätzliche Dimensionen darzustellen.
So kann man den Trend einer Kurve, Anstiege, Abfälle, Plateaus, quasi hören.
Wow, das klingt einerseits total intuitiv, Zeit vergeht ja auch akustisch, andererseits aber auch irgendwie abstrakt. Kann man das wirklich gut interpretieren? Ich stelle mir vor, bei sehr vielen Datenpunkten wird das doch schnell zu einem einzigen Klangbrei. Oder man braucht ein super musikalisches Gehör, um da feine Unterschiede wahrzunehmen.
Das ist ein wichtiger Einwand, absolut. Ja, die Interpretation von Klangdaten erfordert definitiv Übung. Man muss lernen, was eine bestimmte Änderung der Tonhöhe oder ein bestimmtes Rhythmusmuster in dem Kontext bedeutet. Das ist ein bisschen wie eine neue Sprache lernen.
Mm.
Und bei sehr komplexen Datensätzen kann es tatsächlich unübersichtlich werden. Stimmt, man braucht oft auch spezielle Software. Das Paper erwähnt ein Tool von HiCharts, das die zusammen mit dem Georgia Institute of Technology entwickelt haben. Und gute Kopfhörer sind für räumliches Audio auch hilfreich. Aber der Vorteil ist eben, dass die Zeitdimension sehr direkt erfahrbar wird. Man kann die Wiedergabe oft steuern, anhalten, verlangsamen, vielleicht sogar in bestimmte Bereiche hineinzoomen, akustisch sozusagen.
Interessant.
Und es gibt auch erste Apps wie Sonoplanet, die versuchen, diesen Ansatz im Bildungskontext zu etablieren. Also es ist ein vielversprechendes Feld, auch wenn es vielleicht noch nicht alltäglich ist. Okay, sehr spannend. Dann kommen wir zum letzten Muster, Nummer 5, Graphics with Generated Explanation. Das baut ja auf dem Alttext auf, sagtest du, geht aber weiter und zwar mit künstlicher Intelligenz.
Genau. Die Idee ist, moderne generative KI-Modelle zu nutzen, also sowas wie ChatGPT oder ähnliche Systeme, um nicht nur kurze Alttexte, sondern ausführliche, detaillierte Beschreibungen für Grafiken und Diagramme zu erstellen. Der entscheidende Punkt dabei ist aber, diese KI-generierten Texte müssen unbedingt von einem Menschen, also dem Dozenten, dem Autor, überprüft, korrigiert und freigegeben werden.
Ah, okay.
Man spricht da vom Human-in-the-Loop-Ansatz. Die KI ist ein Werkzeug, aber der Mensch hat die Kontrolle. Komplexen Simulations-Screenshot zu sehen ist zum Beispiel.
Die Beispiele im Paper sind tatsächlich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Sie zeigen erst ein UMD-Diagramm, bei dem die KI eine solide Beschreibung der Klassen und Beziehungen liefert. Das ist schon mal gut. Noch spannender finde ich aber das zweite Beispiel. Ein Screenshot aus einer Schaltungssimulationssoftware. LTSpice heißt die. Links ist die Schaltung zu sehen. Ein RC-Glied, also Widerstand und Kondensator. Rechts ist der Graph, der zeigt, wie die Spannung am Kondensator über die Zeit ansteigt.
Okay.
Bittet man die KI jetzt einfach nur, das Bild zu beschreiben, kommt schon eine brauchbare Beschreibung der Elemente raus. Widerstand, Kondensator, Spannungsquelle, Graph. Gibt man der KI aber Kontext, also sagt man ihr zum Beispiel, erkläre was im Kontext der technischen Elektronik, dann passiert was Erstaunliches.
Was denn?
Die KI erkennt nicht nur die Bauteile und den exponentiellen Anstieg im Graphen, sondern sie erklärt auch die physikalischen Zusammenhänge. Sie spricht vom RC-Glied, von der Zeitkonstante Tau gleich R mal C.
Wow.
Erklärt, dass nach dieser Zeit etwa 63% der Endspannung erreicht sind. Das geht also weit über eine reine Bildbeschreibung hinaus. Die KI versteht hier quasi den fachlichen Hintergrund, wenn man ihr den richtigen Kontext gibt.
Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Aber wie verlässlich ist das denn? Gerade bei komplexen Fachthemen kann sich die KI doch sicher auch mal irren oder Dinge halluzinieren, die gar nicht stimmen. Wer garantiert denn dann die Korrektheit, wenn Studierende sich drauf verlassen sollen?
Absolut berechtigte Skepsis. Genau deshalb ist dieser Human in the Loop, also der Mensch in der Schleife, so entscheidend wichtig.
Mhm.
Die KI ist hier als intelligente Assistent zu verstehen. Sie kann den Autoren sehr viel Arbeit bei der Erstellung dieser detaillierten Beschreibungen abnehmen, ja? Aber die fachliche Prüfung und die letzte Verantwortung für die Korrektheit, die müssen beim Menschen bleiben. Die Gefahr von Fehlern oder Halluzinationen der KI ist absolut real.
Okay, das ist wichtig.
Aber wenn es gut gemacht und überprüft ist, dann haben solche ausführlichen Erklärungen einen enormen Wert. Nicht nur für blinde und sehbehinderte Studierende, die damit einen wirklich tiefen Einblick in die Grafik bekommen, oftmals profitieren auch sehende Studierende davon. Manchmal übersieht man ja Details in einer komplexen Abbildung oder man versteht den tieferen Zusammenhang nicht sofort. So eine gut formulierte Erklärung kann für alle eine echt wertvolle Lernhilfe sein.
Okay. Das rundet den Werkzeugkasten jetzt schön ab. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Wir haben diesen 5-Punkte-Plan kennengelernt, um MINT-Lehre zugänglicher zu machen. Es geht darum, Inhalte erst textbasiert zu erstellen, formale Diagramme textuell zu modellieren und eventuell fühlbar zu machen, allgemeine Grafiken mit Textalternativen und vielleicht taktilen Versionen zu versehen, Zeitreihen durch Klang darzustellen, also Sonifikation, und KI als Hilfe zur Erstellung überprüfter Erklärungen zu nutzen. Ein ganzes Bündel an Strategien.
Genau, und was zeigt uns das jetzt alles? Vor allem eins, finde ich. Inklusion in diesen visuell geprägten Fächern ist machbar. Es ist kein Hexenwerk, auch wenn es natürlich Engagement und eine gewisse Einarbeitung in die Werkzeuge erfordert.
Stimmt.
Aber viele der genannten Tools, Markdown, Pandoc, ClantUML, auch KI-Dienste in Basisversionen, sind ja frei verfügbar oder zumindest nicht unerschwinglich. Wirklich spannend finde ich auch die Beobachtung der Autoren, die sie im Paper teilen. Materialien, die nach diesen Prinzipien gestaltet wurden, also klar strukturiert, auf den Punkt gebracht mit guten textuellen Erklärungen, die werden oft auch von sehenden Studierenden sehr geschätzt.
Ah, interessant. Das ist ein Paradebeispiel für das Universal Design for Learning. Lösungen, die für eine bestimmte Gruppe notwendig sind, erweisen sich häufig als nützlich für alle. Barrierefreiheit ist also nicht nur so ein Add-on, sondern kann die Qualität der Lehre insgesamt verbessern. Guter Punkt.
Die Forscher wollen übrigens auch weitermachen und die Rolle von KI noch stärker untersuchen.
Sie denken zum Beispiel darüber nach, ob KI automatisch Audiozusammenfassungen oder quasi kleine Hörbeiträge aus den schriftlichen Lehrmaterialien erstellen kann. Das wäre dann noch ein weiterer Zugangsweg. Super spannend. Und das bringt mich noch zu einem letzten Gedanken für dich, der dich vielleicht noch ein bisschen begleitet. Diese alternativen Wege, komplexe Informationen zu erfassen, durch strukturiert Lext, durch den Tastsinn, durch Klang, könnten die nicht auch uns Sehenden ganz neue Einsichten ermöglichen?
Wenn wir Daten mal hören, statt nur auf einen Graphen zu starren, entdecken wir vielleicht Muster, die dem Auge verborgen bleiben. Oder wenn wir gezwungen sind, ein Diagramm in seine textuelle Logik zu zerlegen, verstehen wir es dann nicht auf einer viel tieferen Ebene. Vielleicht liegt in diesen barrierefreien Methoden ja ein Schlüssel, um Wissen auf vielfältigere und vielleicht sogar effektivere Weise zu vermitteln für uns alle. Stoff zum Weiterdenken.